Gottesdienst an Heilige Drei Könige, diesmal mit Herr Kurt Schneck.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, während die vom wochenlangen Dauerfeiern Weihnachts- und Silvestermüde Welt ihre Lichtorgien jetzt satt hat und die Lichterketten schon wieder eingepackt hat, feiert die Kirche mit dem heutigen Tag nochmal ein Fest voller Leuchtkraft, kosmische Weite und überirdischer Glanz. Das wird mit dem Kind in der Krippe, mit Jesus Christus verbunden. Die erste konkrete Erfahrung der Besonderheit Jesu machten die Menschen um ihn herum erst viele Jahre nach seiner Geburt bei Jesu Taufe, mit vielleicht 30 Jahren. Der Täufer Johannes kommt aus dem Staunen nicht heraus über seinen Cousin. Die Menschen hören Gott sprechen und sehen, wie der Heilige Geist, der Atem Gottes, sich sanft und leise wie im Taubenflug sich auf Jesus Christus niederlässt. Deswegen gedenkt die Kirche heute auch an die Taufe Jesu Christi. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich taufen zu lassen. Herzlich willkommen, auch Herr Kurt Schneck. Er wird uns die Predigt halten. Der dritte Schritt aus der Vortragsreihe. Wie kann Jesus Christus in uns Gestalt gewinnen? Wie? Singen wir jetzt das erste Lied, Licht, das in die Welt gekommen ist.
Thank you.
Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, dein Sohn ist das Licht der ganzen Welt. Wir bitten dich, erfülle den Erdkreis mit seinem Glanz, damit alle Menschen seine Herrlichkeit sehen und ihn anbeten. Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Er lebt in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Lesung für diesen Gottesdienst finden wir im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom über die Grundlage unseres Gottvertrauens, über die Grundlage unseres Glaubens. Ihr wisst doch, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir antworten auf dieses Wort Gottes mit unserem gesungenen Glaubensbekenntnis, das nächste Lied, 704, 1 bis 6.
Passt? Ja, wenn er schon mit so einem, mit so einem feinen Zwirn hier anrückt, dann kann ich jetzt nicht dahinter zurückstehen. Wunderschönen guten Morgen. Einfach zu sagen an so einem prachtvollen Tag. Auch herzlich willkommen zur Taufe, zu diesem schönen Anlass. Ich möchte es, was wir in diesen Tagen hier besprochen haben, abschließen mit einem Thema unter der Überschrift Christus ist mein Leben. Und als wir das so ein bisschen im Vorfeld abgeklärt haben, hat der Uli dann auch noch gefragt, wir haben da eine Taufe, kannst du was über Taufe sagen? Ich habe gesagt, das ist jetzt echt dumm gelaufen, denn das ist nun wirklich eine Steilvorlage, wenn es um die Frage geht, Christus ist mein Leben. Und wir haben den Text gehört. Und ich werde noch mal darauf eingehen in kleinen Momenten. Aber erstens, Christus ist mein Leben, das hat eine Voraussetzung, nämlich, dass eine Entscheidung zu treffen ist. Was muss eigentlich passieren, dass ein Mensch von sich sagen kann, Christus ist mein Leben? Nun, einer von mehreren Wegen, das zu beschreiben, das ist die Taufe. Und Paulus hat das im Römerbrief im 6. Kapitel ganz stark betont und entfaltet. Er fängt eigentlich an, dass er sagt, was sagen wir denn jetzt? Er hatte schon ein paar Grundlagen des Glaubens in diesem Brief erklärt und jetzt sagt er, was sagen wir denn nun? Und dann kommt eine interessante Frage, müssen wir eigentlich in der Sünde beharren? Die Frage, die manche Leute wirklich haben, ändert sich nie etwas? Müssen wir mit Sünde so eng verbunden bleiben? Das gleiche Wort im Griechischen übrigens, wie die Rebe am Stock ist. Ist Sünde unser zukünftiges, beständiges Lebenselixier oder Todesgift? Müssen wir da dranbleiben? Wobei Sünde ja gar nicht Moral ist. Bei Sünde geht es nie darum, dass man jemanden den Spazierstock wegnimmt und ein paar Gummibärchen im Bad klebt. Oder etwas Böses tut oder schummelt in der Schule oder die Steuern hinterzieht. Ist auch nicht in Ordnung, ich weiß. Sünde ist Zielverfehlung und Zielverfehlung heißt nichts anderes als ich erreiche nicht meine Bestimmung. Ich bin nicht, was ich sein sollte. Ich werde nie der, als den Gott mich gemeint und gedacht hatte. Und darüber haben wir an diesen Abenden schon einiges gehört. Dass ich sein soll, etwas zum Lob seiner Herrlichkeit, sein Bild. Und an diesem Ziel treibe ich vorbei. Und Paulus sagt, das ist das Problem. Dieser Ruhm, diese Schönheit, das fehlt euch. Und jetzt kommt diese bange Frage hier im Text, bleibt das immer so? Auch nach dem Heil, nach dem Kreuz, kommt da nichts mehr nach? Müssen wir so bleiben, wie wir sind? Und dann hat Paulus hier ein Wort drinnen im Brief an die Römer, das verwendet er in schöner Regelmäßigkeit, an die 10 Mal, er sagt er, me genoito. Luther übersetzt, oder wir kriegen es nicht, das sei ferne, ja, ist eh okay. Es heißt viel was Stärkeres, bist denn du deppert? Ist undenkbar. Paulus sagt, das ist völlig ausgeschlossen, das kann doch jetzt nicht das Ergebnis sein, nachdem Christus für uns gestorben ist, Frieden gemacht hat, uns gerecht gemacht hat, dass wir jetzt da in der Sünde bleiben. Dran angeklebt bleiben, wie die Rebe am Stock, weiterhin nicht sind, was wir eigentlich sein können, sollen unser Ziel verfehlen. Undenkbar, sagt Paulus. Denn wir sind der Sünde gestorben. So, und jetzt wird es schwierig. Viele hören nicht genau hin, sondern denken, die Sünde ist tot. Tut mir leid, schlechte Nachricht. Das Mistding kratzt nicht ab. Nicht die Sünde stirbt, dumm gelaufen. Aber ich sterbe der Sünde. Und das ist was anderes. Also ich gehe mal davon aus, Uli ist mir sicher nicht böse darüber. Er hat mich tief gekränkt, beleidigt, beschimpft. Irgendwann reicht es mir. Und dann sage ich, weißt du was, für dich bin ich gestorben. Der ist immer noch lebendig, der Kerl. Aber ich, was mache ich denn? Ich wende ihm jetzt den Rücken zu. Ich gehe weg. Uli bettelt hinter mir her. Ich sage, du kannst machen, was du willst. Du kannst im Quadrat hüpfen, bis du blau bist im Gesicht. Herumjammern, ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Wir zwei haben nichts mehr miteinander zu schaffen. Das ist gemeint mit dem, ich sterbe der Sünde. Ich beende ein Verhältnis durch ein Sterben. Du kannst machen, was du willst, ich höre nicht auf dich, ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Mein Verhältnis zu dir ist durch Sterben beendet, ich bin für dich gestorben. So sagt Paulus das hier. Und dann beschreibt er, wie das weitergeht. Das ist nur die eine Sache. Es ist wie wenn man eine Nationalität wechselt. Das war Uli, das alte Leben. Ich hoffe, er versöhnt sich anschließend mit mir. Ich sage so viel schlimme Dinge über ihn. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben und wende mich ab. Wie wenn ich ein Land verlasse, auswandere, buchstäblich in ein neues Leben hinein. Und dann sagt Paulus, ja, das machen wir auch. Wenn wir Christ werden, wenden wir uns von dem Alten ab und sagen, für das Alte bin ich jetzt tot, für das Alte bin ich gestorben, ich habe damit nichts mehr zu tun. Und Jesus sagt, na gut, dann komm her. Dann gehen wir zwei jetzt miteinander sterben. Wir gehen in den Tod. Denn wenn man auf Christus getauft wird, heißt, wenn man in ihn hineingetaucht wird, wenn man in Christus hineinversetzt wird, wenn man mit Christus zusammengebracht wird, eins wird mit ihm, denn das ist Christsein. Wenn man eins wird mit Christus, sagt er, das geht nur auf eine Weise. Du und ich, wir verlassen alles, was da hinten ist, gehen miteinander in den Tod, sterben, werden begraben und dann wirst du das Wunder deines Lebens erleben, denn du wirst mit mir auferweckt. Zu einem neuen Leben. Und in diesem neuen Leben sind wir zwei zu einer Natur zusammengewachsen. Das Bild dafür, das äußere Zeichen, ist Taufe. Was macht man bei einer Taufe? Also wir haben ja nur noch die Restform. Was machte man damals bei einer Taufe? Das war eine ganz plastische Sache. Man ging zum Wasser und dann wurde man von dem, der einen da getauft hat, unter das Wasser getaucht. Das Wasser schlug über einen zusammen. Man wurde nämlich bei der Taufe ersäuft. Können wir geistig folgen? Nicht ein bisschen, ein paar Spritzer, was abwaschen. Nein, nein, ersäuft, Rübe ab, nenn es wie du willst. Sterben, hinein in den Tod. Und je nach Vorkenntnis über den Täufling hat der Täufer dann ein bisschen länger drunten gehalten. Wasser. Wasser ist in der Schrift nicht nur ein Symbol des Lebens. Wasser ist auch ein Symbol für den Tod, wenn die Wogen des Meeres, des Todes, mich verschlingen und über mir zusammenschlagen. Sterben, ersäuft, begraben. So, sagt Jesus, aber weil ich mit dir bin, gibt es den Tod nicht als letzte Konsequenz. Das ist immer nur das Vorletzte. Ich nehme dich mit in meine Auferstehung hinein. Und dann taucht man wieder auf und wusste, jetzt bin ich in einem neuen Leben. Und die entscheidende Sache ist, dieses neue Leben ist nicht einfach ein Leben, das sich irgendwann in der Ewigkeit ereignet, wo wir ewiges Leben bekommen und denken manche, okay, ewiges Leben, das heißt, ich lebe dann ewig bei Gott. Wisst ihr was? Ewig ist jeder, keiner hört auf. Der Unterschied ist nur, hat man eine Zukunft bei Gott oder hat man eine Zukunft fern von Gott? Aufhören tut keiner. Was ist ein ewiges Leben? Ewiges Leben ist nichts anderes als das Leben des ewigen Gottes in mir. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht, dass ich irgendeinen Chip da oben eingepflanzt kriege und der Tok, 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 Tok macht. Nein, ein ewiges Leben heißt, der ewige Gott verbindet sich mit meinem Leben und weil sein Leben gegenwärtig ist, beginnt jetzt bei mir ein neues Leben. Also, was ist Taufe? Ich habe mich abgewandt und gesagt, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich sage nicht, dass es immer gelingt. Aber ich habe mich entschieden, ein neues Leben zu beginnen mit Christus, und er nimmt mich mit in seinen Tod hinein. Meine Taufe ist meine Beerdigung und in Christus mit ihm verbunden meine Auferstehung. Und wenn ich dann herauskomme aus dem Wasser, sagt Paulus, dann ist was Tolles passiert, nämlich du bist mit ihm zu einer Natur zusammengewachsen. Und eine Natur sein heißt nichts anderes als sein Leben durchpulst jetzt dich. Sein Leben lebt jetzt in dir. Christus ist mein Leben, heißt dann ganz einfach das, was ihm am Herzen liegt. Das liegt jetzt auch mir am Herzen. Wofür er lebte, dafür lebe ich jetzt auch. Seine Ziele werden meine Ziele, seine Prioritäten, was bei ihm an erster Stelle steht, das steht jetzt bei mir jetzt an erster Stelle. Nee, darum hat sich ja Jesus die Jünger gekrallt und hat sie in die Nachfolge gerufen, weil er gesagt hat, Leute, es gibt was anderes als Fisch und Netz und Synagoge und Vater und Bote, jetzt kommt mal mit, folgt mir nach und lernt von mir zu leben, was an erste Stelle gehört, Reich Gottes. Wir wollen ja immer unsere Doppelgaragen bauen und das Reihenhaus und den Gartenzwerg verschneuzen und die Surfbretter pflegen. Und da flehen wir dann auch den Segen Gottes herab, dass es alles gelingen möge. Und das nennt man dann Christsein. Und ich würde sagen, das ist eine fröhliche heidnische Variante. Gott als Glücksbringer und Nothelfer. Mit Christus verbunden sein heißt, ich lebe jetzt mit ihm. Und weil ich mit ihm lebe, steht in meinem Leben an erster Stelle, was bei ihm auch an erster Stelle stand. Und das ist in der Regel zum Beispiel Menschen. Jesus war immer ein Wanderer zu den Leuten. Er war immer ein Seelsorger, dem die Not der Leute am Herzen lag. Er war immer ein Suchender, der eingeladen hat. Er war immer jemand, der Menschen gedient hat und in Demut sich zu ihnen gebeugt hat. Er war wirklich immer jemand, der eine Verliebtheit besaß in das Kleine und Unbedeutende. Weil er jetzt da ist, wird das auch meins. Er kommt, zieht ein in mein Leben und bringt das mit und sagt, dafür leben wir jetzt. Das ist das, worum es im Leben geht. Sein Wesen wird meins, sein Charakter wird der meine. Und was er damals der Welt gewesen ist, das ist er jetzt hier durch mich heute. So wie von ihm ständig was Gesundmachendes ausging, ständig was Heilmachendes, was Frohmachendes ausging, wie ständig von ihm Ströme lebendigen Wassers aus seinem Inneren geflossen sind, so kommt es jetzt auch von mir. Und ich möchte wegkommen von diesem Schmalspur-Christentum, wo wir ein bisschen kreuzbrav durch die Gegend pendeln und ein paar Nettigkeiten absondern und ein bisschen Anstand haben. Dass wir doch wieder hinkommen dadurch, dass wir merken, wenn Christus in uns ist, dann leben wir ein anderes Leben und dann ist dieses Leben das, er ist jetzt mein Leben, er wird sichtbar, wir werden von ihm eingesetzt für alles, was ihm wichtig ist. Und dabei sind wir nicht allein und das sehen wir dann gleich, er ist die Quelle. Er macht mich zu Strömen lebendigen Wassers. Andere gehen von mir erfrischt weg. Er ist selber Wasser auf verdurstendes Land gewesen und das ist er jetzt auch durch mich. Und wer mir begegnet, der muss nicht mit einer seelischen Blutvergiftung weggehen. Wer mir begegnet, der muss nicht verdursten. Wer mir begegnet, bekommt etwas, weil Christus genug in mein Leben hineingegeben hat, dass ich es weiterlaufen lassen kann. Wir hatten eine Gemeindeschwester bei uns im Bezirk, ältere Dame, dann mit den Jahren geworden, das ist das Schicksal, das kommt ja, das ist unausweichlich. Unscheinbar, von einer Treue, das konnte einen umwerfen. Gell, und manche Leute, ich habe von Quelle und Wasser geredet, manche Leute sind ja, wenn es darauf ankommt, die sind solche Rohre, da strömt es nur so durch. Schwester Erna war eher so ein Schlauch. Fuhr nie Auto. Ganze Bezirk Kirchdorf, Windischgarsten, so 40 Kilometer, Pi mal Daumen, Fahrrad. Am Ende hat sie dann noch ein Moped gehabt. Was hat sie gemacht? Sie war in den Krankenbetten. Sie war nie spektakulär, keine große Rednerin, keine Auftritte. Aber sie ist zu den Kranken gegangen, hat ihr die Schriftchen gebracht, mit ihnen gebetet, sie versucht zu trösten, manche haben sie belächelt. Doch, ja, das war nicht immer von Erfolg gesegnet. Aber sie war diejenige, die Leute vorbereitet hat. Sie war dieser schmale Schlauch, eine Quelle lebendigen Wassers. Und als wir einen neuen Pfarrer gekriegt hatten, der wusste, was Evangelisation bedeutet, da hat der an den Sterbebetten die ganzen Früchte abkassieren können. Hat die Leute noch einmal auf Christus hingeführt und zu Christus geführt, die von Schwester Erna vorbereitet worden waren. Keine beeindruckende Persönlichkeit, unscheinbar. Und trotzdem eine Quelle lebendigen Wassers. Aus ihrem Innern strömt das, wo Christus sagt, ich gieße durch dich mein Wasser des Lebens auf verdurstendes Land. Wenn du wissen möchtest, was es heißt, dass Christus in dir Gestalt gewinnt, dann muss man diese zwei Dinge wissen. Es geschieht aus seiner Kraft und es geschieht durch sein Leben in uns. Und wenn du wissen willst, wie es ausschaut, studier die Evangelien. Was wir gestern Abend gemacht haben, als wir versucht haben, den Charakter Jesu und den Seligpreisungen durchzubuchstabieren, ist genau das. Guck dir Jesus an und dann siehst du und weißt du, was er aus dir machen wird. Wie du werden wirst, wenn er in dir lebt. Wenn er dein Leben ist, dann merkst du an seinem Wesen in den Evangelium, wie das ausschaut, was er aus dir macht. Ein zweites. Die große Frage taucht immer auf, wie macht man denn das, den Handschuh, wie macht man denn das ganz genau? Und ich sage euch gleich, das löst sich nie so auf, dass wir völlig zufrieden sind. Ich wurschtle an dieser Frage seit Jahrzehnten fast herum. Es gibt ein Geheimnis, das sich uns nicht ganz auflöst. Ich sage es ganz ehrlich. Christus ist in mir, gut, bingo. Major Thomas hat gesagt, ich bin so, dass ich mir das alle 30 Sekunden in Erinnerung rufen muss. Wir haben ihn da mal gefragt, das war eine herrliche Story. Wie lebst du das, dass Christus in dir ist? Sagt er, weißt du was, ich muss mich alle 30 Sekunden daran erinnern, dass er da ist. Sage ich, das tröstet mich jetzt. Wir werden es gleich noch sehen, was das heißt. Er ist also da. So, wer macht jetzt was? Macht er alles? Das haben Leute auch behauptet. Er macht alles. Und ich habe gesehen, aber viel ist noch nicht weitergegangen bei dir, oder? Muss ich alles tun? Sagen auch manche. Dann werden sie müde und erschöpft. Man kann die beiden Dinge zusammenbringen. Ganz auflösen tut sich's nicht, ich sage gleich. Aber man kann sie ganz nah zusammenbringen und entdeckt, an ein paar Bildern würde ich es gern schildern, wie es geht. Erstes Bild, statisch, nicht vollständig das Bild, Handschuh. Immer merken. Ich habe einen Handschuh und möchte von dem Handschuh, dass er meinen Willen tut. Darum geht es. Wenn Christus mein Leben ist, dann möchte er, dass ich seinen Willen tue. Also gebe ich dem Handschuh ein Gebot und sage, blättere in meiner Bibel. Bist du taub? Ja, sagt jemand, du musst mit ihm seelsorgerlich reden. Also ich Beseelsorgerin, ich tröste ihn, mach mal bitte meine Bibel. Oder hast du eine kindliche Verletzung, dass es nicht geht und so. Ne? Andere sagen, sprich ihn prophetisch an, ich brülle ihn an. Der Kleine ist schon ganz verschreckt. Er macht noch immer nichts. Ich kann ihm 10 Gebote geben, Er tut nichts. Jetzt kommt was, bitte nicht böse sein. Ich kann ihn taufen. Ne? Ich kann ihn noch einmal taufen, tun ja auch manche. Ne? Ich kann ihn konfirmieren. Nur. Manche sagen, das ist ein schleißiger Handschuh, hast nichts Besseres. Doch, komm mit in die Wiener Schatzkammer, da haben wir Handschuhe von Bischöfen und Kaisern mit Perlen besetzt und mit Diamanten. Ah, tolle Dinger da, ne? Kannst du einen Handschuh nehmen? Es tut sich nichts. Es gibt einen einzigen Weg, wie dieser kraftlose Handschuh, der sich ständig verweigert, meinen Willen tut. Ich gehe mit meinem Leben rein. Und dann blättert er die Bibel um, so wie ich es möchte. Ich fülle ihn mit meinem Leben aus. Ich bin jetzt da. Erstes Bild. Zweites Bild, ganz einfach. Was tue ich, was tut Gott? Es ist wie beim Segeln. Es gibt Dinge beim Segeln, die machst du nicht. Und es gibt andere, die musst du tun. Du machst das Wasser nicht, du hast dir nicht einmal das Boot beschafft. Du machst auch den Wind nicht. Übrigens, gell, Leute, die Wind machen, kommen immer sehr schnell aus der Puste. Das ist anstrengend, wenn man selber Wind machen muss. So, und jetzt bist du am See und du hast das Boot zu Wasser gebracht und der Wind weht. Was ist meine Verantwortung? Segel setzen. Das kann ich. Das Segel aufziehen und dann fährt der Wind hinein und beginnt mein Boot zu treiben. Und mein Herr Jesus sagt, wir wollen darüber nach Schörfling und jetzt nimm bitte das Ruder und es ist deine Verantwortung, wenn es notwendig ist, anderen Booten auszuweichen, gegen den Wind zu kreuzen. Aber das Wasser hast du nicht gemacht, das Wasser trägt dich. Den Wind hast du nicht gemacht, er erfüllt die Segel. Aber deine Verantwortung ist es ganz schlicht, die Segel gesetzt zu haben und jetzt das Ruder zu ergreifen. Du kannst das nämlich. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Und ich bin hier nicht bemüht, theologisch groß was aufzulösen. Ich halte nichts vom freien Willen. Aber wir bekommen als Christen einen befreiten Willen. Wenn wir von Christus erfasst sind, mit ihm leben und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann befreit er unseren Willen, damit wir wieder tun können, was ihm wichtig ist. Er stellt etwas her, das war am Anfang bei uns der Fall. Wir können wieder, was er möchte. Da wäre noch mehr zu sagen, kann ich jetzt nicht ausführen. Drittes Bild. Also seine Kraft in mir. Meine Verantwortung, Segel setzen. Und dann habe ich gestern vom Adler geredet. Habt ihr schon mal das bisschen mitgekriegt, wie ein junger Adler fliegen lernt? Schaut putzig aus, ne? Wenn Adlerjunge aufwachsen, dann stolpern sie zuerst nur im Nest herum, bis sie dann merken, da ist was dran an mir. Und je älter sie werden, nach ein paar Wochen, merken sie, das wird immer größer, was da dran ist. Und da ist auch Federn irgendwie dran und da fängt sich die Luft drin. Und irgendwann, in einem kühnen Moment, merkt er sogar und hat seinem Alten abgeguckt, man könnte sich aus dem Nest fallen lassen und dann die Flügel ausbreiten und dann schwebt man. Ist auch so ein Bild. In uns ist etwas, das möchte schon die ganze Zeit die Flügel ausbreiten und endlich fliegen und schweben. Und wenn wir den Mut bekommen, uns abzustoßen und sagen, Herr, du hast mir die Flügel gegeben, du hast die Luft gemacht und die Luft trägt und wenn ich mich jetzt rausfallen lasse, ich werde fliegen. Auch so ein Bild. Nur wenn du im Nest hocken bleibst, wir sind wir. Und so macht der junge Adler die Erfahrung, es passt, es trägt. Am Anfang geht das noch ein bisschen tapsig. Ungeschickt. Und dann passiert mitunter auch etwas, dass der Vogel nicht so ganz routiniert ist am Anfang und kommt ins Trudeln. Wisst ihr, was dann passiert? Papa Adler hat die ganze Zeit das beobachtet. Und wenn er sieht, dass der Junge ins Trudeln kommt, dann geht der in Steilflug und der kann innerhalb von 4 Metern oder einer Sekunde von 80 auf 0 runterbremsen und dann geht der runter in Steilflug und schießt unter das Junge, das da trudelt, stoppt ab geht nach oben, lässt es sich auf die Schultern setzen und trägt sein Horst zurück. So ist Gott. Fliegen? Natürlich. Wage es. Es trägt. Christus ist da mit seinem Leben. Christus ist gegenwärtig. Es funktioniert. Und wenn du ins Trudeln kommst, macht nichts. Der alte Adler ist immer noch da. Und er sieht dich und gleitet unter dich und bringt dich heim. Mein letztes. Wie geht's? Wie gesagt, in Bildern kann ich es beschreiben. Wie schaut's denn aus? Ganz einfach. Wenn er da ist, dann ist er in meinem Leben so notwendig wie die Luft zum Atmen. Und ganz am Abend in einer Nebenbemerkung haben wir es angesprochen. Mach euch Mut. Leute, er ist gegenwärtig in deinem Leben, wenn du ihn aufgenommen hast. Du bist mit ihm gestorben, begraben worden, auferstanden zu einem neuen Leben und zu einer Natur mit ihm zusammengewachsen. Er ist da. Und dann ist er da und du brauchst ihn so notwendig wie die Luft zum Atmen. Nochmal, kleine Atemübung. Ihr atmet jetzt einmal ein, das reicht. Morgen gibt es wieder frische Luft. Macht das jemand so? Man atmet beständig, es ist ihm oft gar nicht bewusst, gell? Aber wie Major sagt, alle 30 Sekunden erinnere ich mich, er ist da. Und dann lerne ich, seine Gegenwart zu praktizieren und lerne, seine Gegenwart zu genießen. Und habe nicht nur eine Richtigkeit, die ich da runterbeten kann oder eine Wahrheit, die mich vielleicht berührt, sondern ich erlebe seine Wirklichkeit. Er ist wirklich da. Und wisst ihr was, man braucht dazu nicht einmal ins Kloster gehen. Er ist immer da. Jesus sagt, ich brauche dich auf der Baustelle, ich brauche dich am Bankschalter, ich brauche dich vor der Schulklasse, ich brauche dich in der Küche, ich brauche dich bei der Müllabfuhr, ich brauche dich als Mutter. Im Himmel fange ich nichts mit dir an. Im Himmel ist genug von mir. Wo ich so fehle, das ist auf Erden. Und die Erde ist ein Platz, wo sich das Leben des Himmels durch dich und durch mich ausbreiten möchte. Du musst nicht aussteigen aus dem Leben. Du musst nicht einmal etwas dazu machen. Du musst nicht einmal mehr machen, sondern du musst nur eins machen. Danach trachten, dass der eine, Christus, in allem sichtbar wird, was du bist, sagst und tust. So, jetzt habt ihr noch einen fünften Satz über das Evangelium. Damit kommt man durchs Leben. Jesus wurde einer von uns, er war völlig anders als wir, ist gekommen, damit wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Und das Einzige, was er will, ist, dass er der eine in allem sichtbar ist, was wir sind, haben, sagen, tun. Und auf einmal werden die Jesusfreien Zeiten seltener und die Jesusfreien Räume werden kleiner. Und dann kannst du anfangen und das fröhlich durchdeklinieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist nichts lustiger, als zu fragen, Herr, wie ist denn das, wenn ich mit dir einschlafe? Ich sagte, ja, wir schlafen jetzt. Soll ich noch beten? Soll ich nicht lass stecken? Herr, wie stehe ich denn mit dir auf? Er sagt, das ist bei uns ein besonderes Problem, gell? Ich war früher ein Schnellstarter, gell? 15 Sekunden aufwachen und ich saß im Cockpit. Ich war ganz schnell da. Jetzt hat meine Frau gesagt, na, das ist schon lange nicht mehr so. Du brauchst 10, 12 Minuten. Ich sage, ja, das stimmt. Und ich merke, ich brauche 10, 12 Minuten nach dem Aufwachen, um einmal zu begreifen, in welchem Universum ich angekommen bin. Und wenn ich dann früher meine Frau falsch angeredet hat, wenn mir da so ein Trabant in die Umlaufbahn gekommen ist, dann war der Tag gelaufen. Mein Herr hat gesagt, wir machen ein Abkommen mit Agnes. 10, 12 Minuten lässt du ihn in Ruhe. Nicht eine Frau ist einmal gefragt worden, wachen Sie mit schlechter Laune auf? Sagt sie, nee, ich lasse ihn einfach weiterschlafen. Lass ihn in Ruhe. Ich habe gesagt, Agnes, lass mich in Ruhe. Stell irgendwo einen Kaffee hin. Das ist mein Fixpunkt der Orientierung. Ich habe es mit Jesus lernen müssen. Wie wache ich so auf, ohne dass der ganze Tag schon den Bach runtergeht? Und er hat gesagt, mach mal doch so. Man lernt mit ihm, bezieht ihn ein ins ganze Leben. Er ist in allem da. Auf einmal ist er auch da in allen Begegnungen. Ob du einkaufen gehst oder ob du irgendjemanden deinen Kindern begegnest. Nicht, wie begegnet man Kindern in der Früh, auch so ein Thema. Ne? Oder wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Unsere Hanna war ein fröhlicher Chaot. Wenn sie das hört, dann schlägt sie mich tot. Ihr Zimmer war ein Mess. Chaos. Da hing auch ein Schild dran. Nur kleine Geister brauchen Ordnung. Genies stehen über dem Chaos. Dann haben wir gesagt, okay, das lassen wir dran. Wenn Besuch kommt, sagen wir, es ist nicht unsere Wohnung, es ist Hannas Zimmer. Und du hast so einen Hals in der Früh. Hat wieder nicht aufgeräumt. Schaut aus wie, und ihr kennt das ja, ne? Und dann hat mir mein Herr gesagt, das geht so nicht. Wenn du sie in dem Ton jetzt empfängst, wie du sie in der Früh weggeschickt hast, dann kannst du den Rest zum Tag auch noch knicken. Ja, was mache ich, Herr? Mein Herr sagt mir, 4 positive Dinge sagen, wenn sie kommt. Was? Gleich 4? Mir fällt nicht eins ein. Doch, sagt er, wir finden was. Versteht ihr? So lebt man dann mit Jesus. Er ist die Kraft zum Leben, er ist die Weisheit zum Leben, da ist diese Schlauheit auch, wo er sagt, hier kommt, das geht doch im Leben so. Und dann habe ich mich überwunden und ich habe 4 Dinge zusammengekratzt und habe sie mit 4 positiven Dingen begrüßt. Der Tag war wunderbar. Dann später konnte ich sagen, macht's was aus, wenn du das Zimmer aufräumst. Ja, es ging auf einmal ganz leicht rein. Ich habe das meiner Frau erzählt, sie hat gesagt, was, 4 positive, das ist immer das Gleiche. Pubertierende Töchter sind, ja, hochinteressant. Egal, wem ich begegne, Jesus ist immer dabei. Geht in die Gespräche, geht in die Sitzungen, geht in die Meetings. Ich hasse Meetings und Jesus sagt, ich auch. Aber es ist notwendig. Und wir sind konstruktiv und freundlich und kreativ. Und es geht, es geht. Es ist möglich, dass er überall Gestalt gewinnt, dass er in allem, was wir sind, sagen, tun, sichtbar, hörbar, erkennbar ist. Und in jeder Bewegung, jeder Begegnung ist er drinnen und ich bin noch nie einem Menschen begegnet, den er nicht unwahrscheinlich liebt. Müsst ihr mal so durch die Straße gehen. Du hast noch nie einem Menschen in dieser Stadt in die Augen geschaut, den Christus nicht unwahrscheinlich liebt. Kein einziger Mensch. So gehst du in Begegnungen rein. Das heißt das, wenn er da ist. So, und jetzt kannst du die ganzen Sachen durchdeklinieren. Wie würde Jesus sein, wem seins eigentlich, Geld ausgeben? Ne, wenn Jesus mal die Haushaltskasse darf, wird es richtig spannend im Leben. Wie würde er mein Geld ausgeben? Würde er Fernsehen, wenn ja, was? Ich mache keine Gesetze. Eine Serie hat er mir erlaubt. Navy CIS. Wie würde Jesus Sport machen? Habt ihr schon mal überlegt, wie Jesus Volleyball spielen würde? Habt ihr einen Vorschlag? Wisst ihr was, der lässt es richtig krachen. Das ist der Sinn des Spiels. So wie die Luschen da, Frauen Volleyball spielen, Bagger, Hilf, oh Herr. Nee, sagt er, rüber mit der Kugel. Und wenn der andere einen Kopf in der Gegend hat, dann muss er nicht mitspielen. Es ist keine Lusche, der kein Blut hat, würde ein Essen genießen, aber natürlich, 7-Gänge-Menü, klar, sagt er, bei der Fete beim Zachäus, das haben wir richtig krachen lassen, der ist kein Kostverächter, der ist kein dumpfer, dunkler, abgründiger Typ, der keine Freude am Leben haben kann. Aber er sagt, ich will in allem dabei sein, damit ich nach dem 3. Glas Wein sagen kann, so, Schluss jetzt. Ich will dabei sein. Wie würde er Auto fahren? Das müssen Deutsche besonders, okay. Wie würde er seine Arbeit tun, egal was du durchdeklinierst. Fang an, atmen, leben aus seiner Kraft, setz die Segel, mach die Flügel breit, atme, fliege, er ist da, es ist genug. Und frag immer nur eins, Herr, wie ist das, wenn du in dem Moment Gestalt gewinnst, wenn du in dem Moment in allem sichtbar, hörbar und erkennbar bist. Und ihr müsst euch eines merken, es gibt immer nur einen einzigen Moment, um mit Jesus zu leben. Jetzt. Gestern ist vorbei, morgen kommt nicht oder noch nicht. Es gibt immer nur einen Moment zu atmen. Jetzt. Dieser Moment. Das ist der Kairos. Amen.
Wir singen unser nächstes Lied, Suche zuerst Gottes Reich, 182, 1 bis 5 und 7.
Thank you.
Dann habe ich noch einige Informationen aus unserem Gemeindeleben. Kirchcafé gleich im Anschluss. Also wer jetzt noch nicht wach ist, der kann drüben noch etwas Kaffee nachtanken. Brauchen Sie noch Kaffee, Herr Schneck?
Bitte. Ich kann gleich sagen, wie Kaffee am besten wirkt. Aber
okay. Dann gibt es noch ein paar dieser Hefte. 5 oder 6 Stück. Auch unten dann im Gemeindehaus.
Nee, ist nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, sondern hier oben. Hier oben, hier hinten. Wer etwas spenden will für den Dienst von Kurt Schneck, da ist dort hinten ein Kollektenkasten. Sie können dort Geld einlegen. Wir geben es ihm mit und er bringt es dorthin, wo es die Menschen brauchen. Im Moment in Rumänien, da ist einiges los, brauchen Sie Ihre Hilfe. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass auf unserem Flyer, bisher hatten wir dieses hier, diese Seite, auf der Rückseite eine weitere Information abgedruckt ist. Wir haben ein weiteres Seminar mit Frau Susanne Russek. 5 Abende im 14-tägigen Rhythmus. Allerdings, wer genau hingeschaut hat und mitgerechnet hat, das stimmt nicht ganz, weil dazwischendurch die Faschingsferien sind. Verschiedene Themen, Übergänge im Leben, andere im Blick haben, das richtige Maß, Verantwortung, Streit und Vergebung. Was noch kommt, Gottes Wege in die Zukunft. 5 Abende, jeweils donnerstags, 19 Uhr im Gemeindehaus. Dann haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt heute, oder vielleicht gehört, heute spielt nicht Frau Fischer oben an der Orgel, sondern Herr Pfluger. Frau Fischer geht in den Ruhestand, in den wohlverdienten Ruhestand nach 35 Jahren, 37 Jahren, danke für das Update. Also nach 37 Jahren treuem Dienst legt sie ihr Amt nieder für uns. Das heißt, wir sind dankbar für das, was war, sind gespannt, was kommt. Es gibt so einen Schnittpunkt am 25.01., da wollen wir einfach ihr Dank sagen, wollen mit ihr hier Gottesdienst noch einmal feiern. Diesen Termin bitte ich Sie vorzumerken, am 25.01. Seid ihr da? Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Er hat Licht in eine finstere Welt gebracht. Wir beten für uns, wenn wir unseren Abgründen und Schattenseiten begegnen, lass uns nicht an uns verzagen. Hilf uns, dass wir in solchen Momenten an seinem Leuchten uns erfreuen können. Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen, für ihr eigenes Leben und für die Zukunft ihrer Kinder. Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken und wieder Hoffnung schöpfen. Hoffnung, die sie stark macht zum Handeln. Gott, wir denken an die Menschen, die von Unglück betroffen sind, in fernen Ländern und hier bei uns. Wir bitten dich, lass dein Erscheinen in der Welt, deine Gegenwart, ihnen zum Hoffnungslicht werden. Wir denken an die Leidenden und an die Kranken und Sterbenden. Besonders denken wir an Ottilie Hasel, die im Sterben liegt. Herr, wir bringen dir die Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast, die dich noch nicht als Herrn und Heiland kennengelernt haben. Wir bitten dich, dass in ihnen das wunderbare Licht des Evangeliums in Jesus Christus aufleuchtet. Herr, segne die Glaubenden, behüte die Liebenden und bewahre in uns allen die Hoffnung. Amen.
Und dann beten wir gemeinsam, wie unser Herr uns erlaubt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Segen, unter dem wir stehen und unter dem wir dann auch in diesen Tagen und die Wochen gehen können. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und erschaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.